Es freut mich, mit euch gemeinsam wieder in das Wort zu schauen, in die Bibel zu schauen. Heute werden wir ein Kapitel lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief 1. Sichtbarer Glaube, ungünstige Umstände. So habe ich es mal betitelt und es ist theologisch vielleicht nicht ganz richtig, oder? Gibt es für Christen, wahre Christen, gibt es ungünstige Umstände? Es gibt vielleicht Umstände, die uns nicht gefallen oder die nicht angenehm für uns sind. Aber wir haben ja immer dieses Wissen, dass alles, was geschieht, ist gut. Und wenn wir jetzt das Leben dieser Gemeinde, einer jungen Gemeinde, betrachten werden, werden wir feststellen, dass diese Gemeinde ganz schön stark unter Druck gesetzt wurde von ihrem Umfeld. Sie sind gläubig geworden, sie sind entschieden gewesen, Jesus zu folgen, haben das Evangelium von Paulus gehört und haben sich aufrichtig zu Gott bekehrt und es gab unglaublich viel Druck. So viel Druck, dass Paulus in der Stadt gar nicht lange leben konnte, in Thessaloniki. Übrigens, das ist die Stadt, die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Zu der Zeit, wo Paulus da war, waren da ungefähr 100.000 Menschen. Heute sind über 300.000 Menschen da vor Ort. Das ist wirklich eine bedeutende Stadt am Hafen, haben einen wichtigen Seehafen. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe alles Mögliche an Hintergrundinformationen mir angelesen und ich habe alles Mögliche gelöscht. Ich habe mir gedacht, am Ende will ich nur die Bibel mit euch lesen und ich hoffe, dass ihr eure Bibeln mit habt, weil das ist das Entscheidende, was wir gleich machen werden. Wir werden in das Wort schauen. Die Stadt heißt so, weil sich irgendwann der Kassandros in Thessaloniki verliebt hatte und das war die Schwester von dem Alexander des Großen. Und das war vor 315 vor Christus. Und er hat die Stadt gegründet und er hat sie nach seiner Frau benannt. Ganz interessant, wie sich das entwickelt hat. Später kamen die Römer und eroberten auch diese Stadt und haben es eingenommen. Und es war zu der Zeit Jesu und wo Paulus da unterwegs war, war es die wichtige Hauptstadt aus der Provinz Mazedonien. Es geht in diesem Brief, wenn wir den komplett durchlesen, und Paulus hat zwei Briefe an diese Gemeinde geschrieben, in diesem Brief geht es vor allem in dem ersten um die Wiederkunft Christi. In den ersten Kapiteln schaut Paulus zurück und beschreibt, was er mit der Gemeinde erlebt hat. Und in der zweiten Hälfte macht er stark darauf aufmerksam, dass Jesus wiederkommt. Und das hat er wirklich so vor Augen und das ist das, worauf es zählt, worum es geht. Ich würde gerne mit euch einfach diesen Brief lesen und werde zwischendurch mal hin und wieder so ein paar Informationen einfließen lassen, die so Hintergrundinformationen sind. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, in denen wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubige in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Gottesdienst. Mir geht es manchmal wie dem Indianer, der das Evangelium das erste Mal gehört hatte. Ihr kennt die Geschichte, dann kam er 2-3 Wochen lang nicht zum Gottesdienst. Und alle anderen fragten ihn, wieso bist du gar nicht gekommen? Er sagte, ich musste erst mal das machen, was ich gehört habe. Ich musste die Lektion erst mal erlernen. Vielleicht wisst ihr, worum es ging bei der letzten Predigt. Es ging darum, Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, dazu zu stehen, das zu verkünden. Paulus hat nichts anderes gemacht, als von Jesus erzählt. Das war seine Aufgabe auch von Gott. Paulus war ein guter Mann. Er wollte gottesfürchtig sein. Und wenn wir die Geschichte so verfolgen, nur so ganz kurz, er hat die Gemeinde am Anfang sehr stark zugesetzt, bis Jesus durch einem Licht zu ihm sprach und sagte, Saul, Saul, so hieß er vorher, warum verfolgst du mich? Und so wandelte Jesus sein ganzes Leben, und er wird zum Paulus und letzten Endes zu einem richtig guten Werkzeug Gottes. Und er wandert von einer Stadt zu anderen unter Bedrängnis. Er musste ganz oft aus den Städten fliehen, weil zwei Dinge passieren, wenn man das Evangelium verkündigt. Entweder es gibt Menschen, die sich bekehren, wo Gott wirklich wirkt, die Gottes Kinder werden, oder es gab Menschen zu der Zeit, die Gott kategorisch komplett abgelehnt haben. Und meistens waren das auch die Menschen, die die Gläubigen dann richtig unter Druck gesetzt haben. Das war so ganz typisch. Entweder du wirst gläubig und lebst mit Gott, dein ganzes Leben verändert sich, und wir werden das auch in einem Punkt erwähnen, das Evangelium verändert Menschen. Menschen werden ganz anders. Oder aber sie wurden dann stark von den anderen, die nicht geglaubt haben, verfolgt. Wenn wir den Start hier so lesen, Paulus begrüßt die Gemeinde, das hört sich so typisch an, und erwähnt, dass Gott der Vater ist und dass der Herr Jesus Christus ihr Herr ist. Das ist so eine typische Begrüßung, wo ich manchmal denke, interessant. Andererseits dachte ich letztens drüber nach, wenn ihr mich fragen würdet, wie würdest du das Verhältnis zur Gemeinde beschreiben? Und wenn ich viele Gemeinden kennen würde und vielleicht auch ein wirklich intaktes Verhältnis zu unterschiedlichen Gemeinden hätte, würde es immer sehr ähnlich aussehen. Ich würde immer sagen, es sind Menschen, die ich liebe. Es sind Menschen, die mir wichtig sind. Wir haben einen Vater, das ist unser Gott. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns vereint. Das macht uns so besonders. Wir teilen nicht nur das Leben hier auf Erden gemeinsam, sondern wir teilen sogar die Zukunft nach unserem Tod gemeinsam. Das ist so besonders. Es ist Jesus Christus, der uns vereint. Und ähnlich sind die Begrüßungen von Paulus, wenn er so startet. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten in Vers 2. Ich denke oft über das Gebet nach und mir wird immer wieder klar, ich sollte nicht so viel über das Gebet nachdenken oder reden, sondern ich sollte einfach beten. Macht es einfach. Paulus war ein Mann des Gebetes. Er hat viel gebetet, sich viel mit Gott unterhalten. Und ihm war es sehr wichtig. Ungünstige Umstände, die Gemeinde hatte drei Sabbate, können wir das in Apostelgeschichte 17 lesen, drei Sabbate hatte er Zeit gehabt, in der Synagoge zu predigen. Und weil er viel Druck hatte, musste er irgendwann fliehen. Manche gehen davon aus, dass er maximal 3 Monate in der Stadt gewesen ist, maximal. Aber man merkt, diese ungünstigen Umstände hat der Gemeinde nicht geschadet. Gar nicht. Sie hatten Druck. Wir werden das im nächsten Kapitel lesen. Sie hatten richtig Druck. Es war nicht einfach. Stell dir mal vor, du musst für deinen Glauben, wirst du so unter Druck gesetzt, dass dir das Geld kostet. Viel Geld. Aber nicht nur das. Dass auf einmal, dass du Angst hast um deine Kinder, weil da Drohungen sind, Bedrohungen und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, wie das genau abgelaufen ist. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie stark unter Druck standen und wir würden rein menschlich sagen, sehr ungünstig. Da kommt jemand zum Glauben und er erfährt gleich heftigen Druck. Nicht gut, habe ich schon öfter gedacht. Die Probleme sind zu hart in dieser Anfangsphase. Nicht optimal, oder? Aber so ist das nicht bei Gott. Ich glaube, das war so Gott gesteuert, dass diese Gemeinde das so erleben musste. War kein Zufall. So wurde das Evangelium, weil die gleich so echt waren, und das lesen wir, so wurde das Evangelium gestreut in der ganzen Umgebung. Es wurde gleich ausgezeichnet, sind sie echt oder sind sie nicht echt. Wer nicht echt ist, wendet sich wieder ab. So ist das. Ja, das ist schon echt interessant. Das Evangelium verändert Menschen. Ich habe das immer wieder erlebt, auch so im Alltag, auch im Leben in der Gemeinde erlebe ich das, wie Menschen einfach echt sind. Vielleicht könnt ihr das auch behaupten, hat euch das Evangelium verändert, euch persönlich? Und seht ihr das auch an anderen Menschen? Denkt mal so kurz drüber nach. Seht ihr das, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, dass er sich verändert? Wir haben so unterschiedliche Bekehrungen hin und wieder und man sieht es an den Menschen, dass sie sich total verändern. Und ich merke das auch selber, wie oft Menschen gütig zu mir sind und mir Gutes tun, weil ich merke, das machen sie einfach aus Liebe. Das ist nicht erzwungen oder das ist nicht, das machen die einfach aus Wertschätzung, aus Liebe. Das Evangelium verändert. In Vers 3 lesen wir, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, also die Gemeinde hat Werke im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und weiter euer standhaftes Ausharren. Sie haben durchgehalten. Sie haben Werke des Glaubens gehabt und Bemühungen in der Liebe. Wenn man jemand liebt, ist man gewillt, dass es dieser Person gut geht. Ganz gleich, wer es ist. Es kann dein Bruder sein, es kann deine Frau sein, es können deine Kinder sein. Du wirst immer, wenn Liebe da ist, wirst du immer bemüht sein, dass es ihm gut geht. Immer. Das ist Liebe. Und das hat man an der Gemeinde gemerkt. Sie haben geliebt und sie haben Liebe im Herzen gehabt. Und wenn jemand Liebe im Herzen hat, dann strömt das aus. Und jeder kann es sehen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, einfach für uns vielleicht mal, wenn wir uns vergleichen mit der Gemeinde in Thessaloniki, können wir gar nicht so richtig. Aber gibt es auch bei uns Werke im Glauben? Gibt es in deinem Leben Bemühungen der Liebe? Hältst du durch, auch wenn es ungemütlich wird, wenn du merkst, an meinem Glauben wird gerüttelt, die Umstände sind nicht so, wie ich es mir wünsche. Hältst du durch? Hältst du Jesus die Treue? Bist du dann immer noch entschieden, Jesus die Treue zu halten, im Dienst, in all dem, wofür du stehst? Das sind gute Fragen, die uns vielleicht weiterhelfen, wenn wir uns selbst reflektieren. Hier heißt es in Vers 4, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Paulus behauptet hier, Geliebte, ihr seid auserwählt. Und er ist sich ganz sicher, dass die Leute, die zu Gott gefunden haben, auch auserwählt waren, weil ihr Leben komplett verändert wurde, weil sie das Wort Gottes angenommen haben. Aber wie haben sie das Wort Gottes angenommen? Und das finde ich auch ganz interessant. Hier heißt es, in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So haben sie es aufgenommen. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ich kann mir das selber manchmal nicht erklären. Wenn Gott zu mir spricht, wie diese feste Überzeugung in mir so groß wird, dass ich einfach Dinge genauso tue, wie er es mir sagt. Es ist eine Kraft, die mich bewegt, das zu tun, was Gott sagt. Wenn ein gläubiger Mensch oder wenn ein Mensch gläubig wird, wird Gottes Wort zur absoluten Wahrheit. Und auf einmal ist er bereit, für Gott zu leben. An einer anderen Stelle, das werden wir noch lesen, heißt es, ihr habt euch bekehrt von den Götzen weg zu Gott hin. Bevor wir uns bekehrt haben, haben wir für irgendetwas gelebt. Was ist auch immer wahr. Götzen nennen wir alles das, was wichtiger als Gott ist. Irgendwas war uns wichtig genug. Die meisten streben nach Liebe. Ihr ganzes Leben ist ausgelegt danach, wahre Liebe zu finden. Manche streben nach Macht und Geld. Habe ich einige kennengelernt, denen der Fokus, der ist so groß, Vermögen zu sein. Denn mit Geld kann man sich vieles kaufen. Andere gehen in anderen Richtungen und wir leben für etwas. Und dann kommt das Evangelium Gottes mit Kraft durch den Heiligen Geist in unser Leben. Und auf einmal werden wir andere Menschen. Wir leben nicht mehr für diese Dinge, sondern wir leben auf einmal für einen Herrn Jesus Christus. Und wie heißt es hier in einem der letzten Versen? Und das ist wirklich super, das zu lesen, Vers 9 und 10. Vers 10. Um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom zukünftigen Zorn. Und ich hätte den Vers 9 auch noch lesen sollen, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Christen tun zwei Dinge. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, das Evangelium dich verändert hat und du behauptest, mit Gott zu leben, eine Beziehung zu Gott zu haben, tun sie zwei Dinge, nicht kompliziert. Sie dienen Gott auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist nicht nur der Gottesdienst hier vor Ort. Sie dienen Gott mit ihrem Leben. Und das Zweite, sie warten auf die Wiederkunft Christi. Hans-Peter Reuer sagte das letztens in einer Predigt, wo ich es gehört habe, er ist ja nicht mehr da. Er sagte das so gut, es gefiel mir so klasse. Er sagte, ein Mensch muss zwei Dinge tun, zu Jesus kommen und in Jesus bleiben. So einfach. Zu Jesus kommen, Johannes 15, Vers 5, und in Jesus bleiben. Er erklärt das ja auch immer so genial, es ist so eine besondere Fähigkeit von ihm. Er sagt, das ist wie mit heiraten, zu Jesus kommen ist einfach. Das ist so ein Moment, du kommst, bekehrst dich, sagst, Herr Jesus, du hast recht, ich brauche dich in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Das ist wie heiraten, das ist in einem Tag getan oder in einem Augenblick, paar Minuten. Aber viel schwieriger ist es, die Ehe zu leben bis zum Ende. Und das ist in Jesus bleiben. Das ist auch so ein tiefer Wunsch, der sich auch in mir gefestigt hat über Jahre, wo ich sage, Herr Jesus, erhalte mich bei dir, in deinem Namen, dass ich bis zum Ende treu bleibe. Das ist wichtig, das ist für uns als Gemeinde so wichtig. Also die Thessalonicher haben zwei Dinge gemacht, sie haben Gott gedient und das hat man gemerkt an ihren Werken. Ihr Glaube ist sichtbar geworden. Das finde ich so wichtig, auch für mich persönlich. Es ist eine Sache, hier an der Kanzel zu stehen. Es ist eine Sache, ein Gemeindevorsteher zu sein. Es ist eine ganz andere Sache, ob mein Glaube echt ist und ob er sichtbar ist. Und ich behaupte, wenn mein Glaube nicht sichtbar wird für euch, bin ich nicht echt. Wenn du behauptest und jeden Sonntag hier sitzt oder auch nicht oder auch zu Hause, wie auch immer, wenn du behauptest, ein Kind Gottes zu sein, ist dein Glaube sichtbar? Sieht man das? Das ist nicht erzwungen. Es ist schwer zu erklären. Wenn du echt bist, wird man es sehen. In der Art, wie du mit Menschen umgehst. Wofür dein Herz schlägt. Wie oft du über Jesus sprichst. Was dich wirklich bewegt. Man wird es sehen. Und das ist gut. Das ist keine Bedrohung oder sonst. Das ist gut, dass das so ist. Und ich finde das so schön, von dieser Gemeinde zu lesen, dass das Evangelium sie verändert hat, zum einen. Und dass man diesen echten Glauben gesehen hat, das ist großartig. In Vers 5 heißt es, denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, wie ich es vorhin schon gelesen hatte, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und in Vers 6 heißt es, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Die Gemeinde sind Nachahmer geworden, die haben etwas nachgemacht. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Der eine Vater sagte, mein Sohn tut nicht das, was ich sage, sondern er tut das, was ich mache. Nachahmer. Das ist so logisch. Sie haben die Brüder gesehen, wie sie das Evangelium verkündigt haben. Sie haben gesehen, wie Paulus stark unter Druck gesetzt wurde von den Leuten, die das Evangelium abgelehnt haben, sodass Paulus fliehen musste. Und wir lesen, dass Jason, der die beherbergt hatte, der wurde stark, der wurde festgehalten und der musste sogar Kaution bezahlen, um wieder frei zu werden. Apostelgeschichte 17, ganz interessant, was da alles so passiert. Auf jeden Fall sehen wir, dass sie Nachahmer geworden sind. Trotz diesem Druck wussten sie, wo Paulus weg war, dieser Druck wird hier vor Ort bleiben. Und wir werden diesen Druck erleben müssen. Aber es hat die Gemeinde nicht dazu geführt, sich von Gott wieder abzuwenden. Umgekehrt. Sie haben gesagt, das ist so. Es ist bei Paulus so gewesen, die das Evangelium verkündigt wird und es ist okay. Und wir sind jetzt Nachahmer dieser Menschen. Ganz interessant, dass man da so konsequent sagt, ja, trotz viel Bedrängnis bleiben wir Gott treu. So dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Vers 7. Und das ist so interessant, wie ich schon erwähnt hatte, dass dieser Glaube sich gezeigt hat und dass alle es erfahren haben. Haben alle erfahren, dass du gläubig bist in deinem Umfeld? Sehen andere das, dass du ein Kind Gottes bist? Wissen sie, dass du Hoffnung hast, dass du Liebe im Herzen hast? Erkennen sie deine Bemühungen in der Liebe, deine Werke? Wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, kommt das nicht gezwungen oder gedrungen. Ich muss jetzt was Gutes tun. Es passiert automatisch, weil du erfüllt bist von der Kraft des Heiligen Geistes. Was mich so an diesem Text gefallen hat, das ist, das Evangelium kam und sie nahmen es auf und Gott wirkte. Nicht kompliziert. Du bist ein Kind Gottes geworden, das Evangelium hat dich verändert. Es kommt, lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken und alle anderen werden erfahren, dass du Hoffnung hast, dass du ein Nachahmer Jesu Christi bist und dass du echt bist. Dein ganzes Leben wird davon zeugen, dass es Gott gibt, dass du Gott dienen möchtest und dass du für Gott leben möchtest und dass du ihn erwartest und dass du weißt, dass er dich abholt. Liebe Gemeinde, möge Gott uns segnen. Ein gutes Vorbild für uns. Ich hoffe, dass wir auch so eine Gemeinde sind. Amen. Ich würde gerne mit euch beten. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir dankbar für dieses Wort, für die Menschen, die sich damals zu dir aufrichtig bekehrt haben und die durch Bedrängnis gegangen sind und trotzdem dir die Treue gehalten haben. Für uns heute, tausende Jahre später oder 2000 Jahre später circa, ist das ein großes Vorbild. So wollen wir auch sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, die echt ist, deren Glauben sichtbar ist für andere. Herr, wir wollen keinen etwas vormachen, gekünstelt oder mit eigenen Bemühungen, sondern wir wollen einfach nur echt in dir sein. Und so bitten wir dich, dass dein Evangelium uns tagtäglich verändert, dass wir gute Werke haben in der Gemeinde, dass wir Liebe haben, dass du durch uns wirkst und dass andere Menschen durch uns, durch unser Zeugnis zum Glauben kommen. Amen.